Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Und gleichzeitig willkommen in den Playoffs, wenn man denn nach der Wettquote geht. Denn die Minnesota Wild, das Team, auf das ich heute blicke in der Vorschauserie auf die Saison 2024-2025, die sind auf Platz Nummer 16 getippt worden von Vegas, beziehungsweise dort eben dann eingeschätzt. Es gibt für einen Dollar Einsatz auf den Stanley Cup Sieg der Minnesota Wild, würdet ihr 400 Dollar zurückbekommen. Das ist die identische Quote zu der Ottawa Senators. Aber ich hatte ja schon gestern erläutert, dass ich die Senators einfach ein Stück weit dahinter einsortiere. Und das liegt unter anderem daran, dass die Minnesota Wild in den letzten Jahren immer eine Konstante waren, was die Playoffs anbetrifft. Sie haben seit 2018, 19 immer die Playoffs erreicht und das war zumindest konstant. Allerdings haben sie da auch nie wirklich was gerissen und eben dann dort auch die erste Runde nicht überstanden. Trotzdem war das jetzt letzte Saison dann eben nicht ganz so gut, aber vom Niveau her würde ich sie ein Stück weit noch über den Senators sehen und dementsprechend hatte ich sie da auch einsortiert. Ja, schauen wir mal auf die letzte Saison. Wie war denn da der Rekord? Das war 39, 33 und 10. Das reichte dann am Ende für 87 Zähler, die es dann insgesamt waren, für die Minnesota Wild. Und das war Platz 6 in der Central. Das war Platz 10 im Westen und es waren vor allem 11 Punkte hinter den Vegas Golden Knights, die auf dem zweiten Wildcard-Platz dann gelandet sind. Also dann schon deutlich die Playoffs verpasst. Das deutete sich aber schon während der Saison an, denn Dean Evason, der wurde am 27. November entlassen. Da hatten sie gerade 7 Spiele hintereinander nicht gewonnen, standen bei 5, 10 und 4 in den ersten 19. Und dann hat John Hines übernommen. Und John Hines wird teilweise ganz schön heftig kritisiert, diese Verpflichtung von John Hines. Denn der hat keine so wirklich grandiose Bilanz gehabt bei seinen Teams vorher. Und das war ja bei mir schon etwas, wo ich damals bei den Nashville Predators nicht verstanden habe, warum sie John Hines verpflichtet haben. Denn er war vorher in New Jersey, da haben sie, glaube ich, ein Spiel gewonnen, ein Playoff-Spiel gewonnen in seiner Phase bei den New Jersey Devils. Dann war er in Nashville, da haben sie die Qualifying-Runde erreicht gegen die Arizona Coyotes. Und dann haben sie gegen Carolina und gegen Colorado beide Male in der ersten Runde verloren. Und gegen Colorado war es sogar ein Sweep. Also die Playoff-Bilanz von John Hines ist nicht so besonders gut. Aber trotzdem hat man sich in Minnesota für ihn entschieden und möchte mit ihm eben dann jetzt diese neue volle Saison bestreiten. Bevor wir da aber drauf eingehen, schauen wir mal auf die Zahlen aus der letzten Saison und gucken mal, ob wir da so ein bisschen ableiten können, woran es denn gelegen hat. 248 Tore, Platz Nummer 21, 260 Gegentore, Platz Nummer 20, sehen wir, das ist unteres Mittelfeld, unteres Mittelmaß der NHL. Der Corsi-Wert ist auf Platz Nummer 19. Die Torchancen, da waren sie auf Platz Nummer 17. Dann gehen wir auf die Schussquote, das war Platz Nummer 16. Die Fangquote war Platz Nummer 24. Und dann gucken wir hinten noch auf das Powerplay, das war immerhin Platz 10 und das Unterzahlspiel Platz Nummer 30. Das sind so die einzigen beiden Werte, wo sie so ein bisschen nach unten und nach oben ausschlagen. Ansonsten ist das alles schlechter Durchschnitt, der von den Minnesota Wild gezeigt wurde in der letzten Saison. Und das eben dann auch einer der Gründe, warum sie in der letzten Spielzeit die Playoffs verpasst haben und Dean Evason dann seinen Job losgeworden ist. Wenn wir noch auf die individuellen Zahlen schauen, dann ragt da Kirill Kaprizov raus mit 96 Punkten, 46 Tore. Das ist schon sehr, sehr gut. Allerdings wird es dann danach ziemlich schnell ziemlich dünn. Dann haben wir noch Eriksson Ek, der hat 64 Punkte bei 30 Toren. Matt Boldy 69 Punkte bei 29 Toren. Dann kommen noch Ryan Hartman und Marco Rossi mit jeweils 21 Toren. Und dann kann man noch Matt Zuccarello erwähnen, der 51 Vorlagen hat und insgesamt dann 63 Punkte. Aber das ist schon ja auch im Durchschnitt dann nicht so besonders gut. Es gibt ja einige Teams, wo du dann sagst, naja, die haben jetzt nicht unbedingt den einen Superstar, die haben aber 3-4 Leute, die so sehr gut sind. Und bei Minnesota ist eben Kirill Kaprizov da sehr auf sich alleine gestellt und so viel Unterstützung bekommt er nicht. Und dann erklärt sich eben auch dieses Abschneiden in der letzten Spielzeit. Was haben sie gemacht? In der Offseason so ein bisschen am Kader gebaut. Jakob Trenin kam, der ist in Nashville und dann am Ende in Colorado gewesen. Jakob Lauko von den Boston Bruins, Graeme Clark von den New Jersey Devils, Travis Boyd aus Arizona-Utah und Devin Shore ebenfalls aus Arizona-Utah. Gegangen sind Alex Goligowski, der hat seine Karriere beendet, Mason Shaw ist in Winnipeg, Vinny Lettieri ist in Boston, Dakota Mermes ist in Toronto und Jake Lucchini ist in Nashville. Also wir sehen auch da nicht so richtig was verändert und ja, das ist halt etwas, wo man natürlich auch sagen muss, Minnesota sind immer noch so ein Stück weit die Hände gebunden. Warum sind ihnen die Hände gebunden? In dieser Saison zahlen sie Zach Parise 7,371795 Millionen und Ryan Suter 7,371795 Millionen. Das sind zusammen knapp 14,8 Millionen. Und wer sich so ein bisschen auskennt mit der Liga, der weiß, dass Zach Parise seine Karriere beendet hat. Und Ryan Suter, der spielt mittlerweile bei den St. Louis Blues und hat ja schon lange Zeit jetzt auch bei den Dallas Stars gespielt. Die beiden hatten sie aus ihren Verträgen rausgekauft. Und das ist tatsächlich jetzt die letzte Spielzeit, wo sie richtig Kohle für die beiden bezahlen müssen. Ab der nächsten Saison sind es dann nur noch 1,7 Millionen circa, die sie für beide zusammen dann abdrücken müssen. Und im Moment ist das fast das Zehnfache noch. Dementsprechend haben sie einfach nicht die Möglichkeiten, auch Free Agents anzulocken, was ihnen natürlich dann auch sehr, sehr wehtut. Denn ich sag mal, mit 14 Millionen, da kann man so einiges machen. Und vor allem könnte man die Center-Position verbessern. Denn ich glaube, das ist so eine der Achillesfersen, die die Minnesota Wild haben. Denn wenn wir einfach mal schauen, da ist jetzt hier zum Beispiel Marco Rossi vorne. Also, wie gesagt, der hat einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht in Stockholm bei der Global Series. Und da ist es so gewesen, dass er auch eine gute Phase hatte am Anfang der Saison. Aber letzten Endes, ich habe es ja jetzt schon erwähnt, wenn man dann eben auf die Zahlen guckt, auf die Punkte guckt, dann stehen bei ihm 40 Punkte, was gar kein Vorwurf sein soll, denn es war ja seine erste richtige volle Saison, aber 21 Tore, 40 Punkte, das ist für einen Center in der ersten Linie jetzt auch nicht mega überragend. Joel Eriksson-Ek ist auch ein guter Two-Way-Center, der hat 64 Punkte immerhin gemacht, aber auch das, die sind beide, würde ich jetzt eher so sagen, wirklich gute Center für eine zweite Reihe, aber vielleicht nicht das, was man in der ersten Reihe haben will. Bei Marco Rossi muss man natürlich noch sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, was auch die Entwicklung eben einfach betrifft, denn er ist ja erst 22, also ist natürlich noch nicht abgeschlossen, seine Entwicklung, nur trotzdem weiß ich nicht, ob er dann derjenige da sein wird, der da wirklich vorne der Top-Reihen-Center ist. Dahinter ist jetzt hier Marat Kushnutdinov. So. Ich sag mal, Marat ist dahinter. Sorry, aber der Name ist, der ist echt schwer auszusprechen. Kushnutdinov, na gut. Und hinten Frederick Gaudreau. Und ja, auch das ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, sie haben jetzt nicht den Supercenter, sondern guten Durchschnitt. Das ist, wenn man auch andere Teams sich dann anschaut, einfach nicht das oberste Regal. Nochmal, ne, das ist kein Vorwurf gegen die einzelnen Spieler, sondern es ist die Teamzusammenstellung. Und das ist eben schon etwas, wo man dann bei Minnesota ja auch dann eben einfach ein bisschen schauen muss, ob sie da vielleicht irgendwann mit dem Geld, was dann ab der nächsten Saison da ist, sich auch einen etwas besseren Center dann noch für die erste Reihe holen können. Und wenn dann die anderen runterrutschen, dann sieht es plötzlich ganz anders aus in der Mitte. Aber das haben sie in der kommenden Spielzeit noch nicht, die Situation. Gehen wir einfach mal die Reihen ansonsten auch noch durch. Marco Rossi habe ich erwähnt, Mats Zuccarello als Flügelstürmer und Kirill Kaprizov in der ersten. Das ist auch eine Reihe, die gut scoren kann. Ich meine, Kaprizov macht nicht umsonst 90 bis 100 Punkte pro Saison, wenn er nicht gerade verletzt ist. Das kann man schon so dann als erste Reihe nehmen. Aber auch da bei Zuccarello ist natürlich auch die Frage, wie lange kann er noch auf dem Niveau, was er jetzt im Moment spielt, aktiv sein? Denn er ist jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 37. Wo habe ich ihn denn? Wird er hier nicht aufgeführt? Doch, da unten. 37 Jahre ist er. So, und da muss man schon schauen, ob das dann noch die nächsten Jahre länger so weitergeht, wie es dann zum Beispiel in der letzten Spielzeit war, zumindest mit 51 Vorlagen. Also das ist ja schon ganz gut, aber ja, muss man dann vielleicht auch befürchten, dass er irgendwann dann auch dem Alter Tribut zollen muss. Joel Eriksson Ek, habe ich erwähnt, ist ein wirklich guter und dann auch Two-Way-Center, aber mehr auch nicht. Markus Johansson und Matt Boldy, das ist auch, ja, also Matt Boldy ist ein wirklich guter Spieler, das muss ich echt sagen. Der gehört so zu den Cornerstones, würde ich sagen, bei Minnesota. Hat in 203 Spielen 75 Tore, 171 Punkte. Also wenn er noch einen kleinen Schritt nach vorne macht, einfach nochmal so ein Stück mehr, ein Point-per-Game-Player ist, das wäre natürlich auch sehr, sehr gut, wenn du dann so jemanden in der zweiten Reihe noch hast. Er ist auch erst 23, also da ist auch noch ein Stück Luft nach oben und ist ja auch jemand, der eigentlich von der Größe her ganz gut passt, da auch als Flügelstürmer, als 88, 91 Kilo. Das ist nicht zu klein, da ist Körpermasse mit dabei. Finde ich eigentlich so einen wirklich guten Spieler und auch da, vielleicht kommt da noch ein kleiner Schritt mit nach vorne. Dann dritte Reihe, ja, Marat Khusnudinov, Ryan Hartman und Marcus Foligno sind okay, aber auch da, ja, Ryan Hartman, Foligno sind halt über ihr Zenit hinaus, würde ich mal sagen. Und da haben sie natürlich, das muss man schon sagen, mit Khusnudinov jemanden, der ist der Zweitrundenpick gewesen im 2020er Draft. Hat letzte Saison auch schon 16 Spiele gemacht mit 4 Punkten. Hat auch für Sochi gespielt noch, ZSKA St. Petersburg auch drüben. Also das ist schon okay. Er ist allerdings auch eher ein kleinerer Center. Und ja, auch da wieder, ne? Wenn sie einen richtigen Top-Center hätten, wäre der für die vierte Reihe dann entsprechend, wenn Marat da runterrutscht, für die vierte Reihe gut. Das ist im Moment nicht so, dementsprechend muss man mal schauen. Komplette NHL-Spielzeit ist auch dann immer noch mal was anderes, als ein paar Spiele reinzuschnuppern. Also das wird auch spannend sein zu sehen, wie sich der dann entwickelt bei Minnesota und die vierte Reihe dann eben entsprechend mit Gaudreau, mit Lauko und Jakov trennen. Trennen hat mir zwischenzeitlich ganz gut gefallen bei den Avs, aber hat dann auch keinen Riesenunterschied gemacht. Ich glaube, er war dann auch noch verletzt. Ich meine, er ist jemand, der sehr gut, der auch mal die Faceoffs mitnehmen kann, aber ja, nagelt mich da nicht fest. Also ist okay für eine vierte Reihe. Wie gesagt, die 14 Millionen investiert in die Offensive und Minnesota hat ein ganz gutes Team, glaube ich, vorne. Ja, dann die Defensive. Jonas Brodin, Brock Faber. Faber war ein vielleicht überraschender, sehr guter Kandidat für die Rookie of the Year Trophy. Hat alle 82 Spiele gemacht, hat 57 Punkte gemacht. Er hatte die meiste Eiszeit, knapp unter 25 Minuten, was die Rookies betrifft. Er hatte mit Connor Bedard zusammen die zweitmeisten Assists. Er hatte mit Luke Hughes zusammen die zweitmeisten Punkte. Er hatte die meisten Punkte in der Geschichte der Minnesota Wild Franchise für einen Rookie-Verteidiger. Also schon eine sehr, sehr gute erste Spielzeit. Und das ist wirklich jemand, wenn sie den langfristig im Verein haben, das ist ein richtig guter Nummer-1-Verteidiger. Und zusammen mit Jonas Brodin, das ist auch ein gutes Paar. Das zweite, Middleton, ist verlängert worden und Jared Spurgeon. Da ist natürlich die Frage, der Mannschaftskapitän, der hatte eine schwierige Spielzeit im letzten Jahr. Er hat wie viele Spiele gemacht? Muss ich mal einmal schauen. Wo haben wir ihn? Jared Spurgeon ist irgendwo unten. Wo taucht er denn auf? Gar nicht. Taucht er hier gar nicht auf? Das kann nicht sein. Da ist Jared Spurgeon. 16 Spiele, 5 Vorlagen. Geht mir gar nicht um die Vorlagen, sondern 16 Spiele einfach nur. Und auch da wäre natürlich wichtig, wenn der seine normalen 70 bis 80 Spiele machen kann, hilft ihnen das ungemein hinten. Das ist schon etwas, wo sie da wirklich dann sich auch verbessern können. Dritte Verteidigerpaar, Declan Chisholm und Zach Bogosian. Ja, ist ein drittes Verteidigerpaar, ist jetzt auch nicht so super toll. Wie gesagt, nochmal, wenn dir so viel Geld fehlt, dann geht die Qualität irgendwann dann auch ein bisschen runter und das ist bei Minnesota leider dann in dem Fall auch so. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das Unterzahlspiel dann nachher so schlecht war, auch natürlich, weil Jared Spurgeon viel verletzt war. Wenn er gesund ist, wenn sie da konstanter auch im Unterzahlspiel dann aufstellen können, glaube ich, könnte das besser hinten werden. Ja, dann, was gibt's noch zu sagen? Ja, Torhüter-Position. Torhüter-Position hat man gedacht, mit Philipp Gustafsson und Marc-André Fleury sind sie richtig gut aufgestellt, die Minnesota Wild. Das war ja vor 2 Jahren auch so. Allerdings, wenn man sich jetzt anguckt, also Gustafsson hatte noch einen Rekord von 20-18-4, Gegentorschnitt von 3,06, Fangquote von 89,9. Der Gegentorschnitt bei Marc-André Fleury war besser, 2,98, dafür war die Fangquote mit 89,5 schlechter. Also man sieht schon, dass sie beide nicht so besonders gut waren. Und das ist natürlich ein Punkt, der dann eben auch wehtut. Das ist auch etwas, was wieder auf das Unterzahlspiel Einfluss hat. Ganz klar, wenn deine Torhüter nicht so gut sind in der Fangquote. Und ich sage ja immer, man soll nicht immer nur auf diese klassischen Werte gucken. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal rein und suche hier bei Goals Save Above Expected die Torhüter der Minnesota Wild. Und ich scrolle und scrolle und scrolle. Und dann kommt irgendwann Jesper Walstedt, auf den komme ich gleich noch, mit minus 2,7. Das ist anscheinend der Beste. Philipp Gustafsson auf Platz 74 mit minus 4,8. Und dann kommt Marc-André Fleury mit minus 11,1 auf Platz 94 von 98 Torhütern. Also eine wirklich schlechte Saison letztes Jahr von Fleury. Der hat ja auch gesagt, die nächste Saison jetzt, die wird seine letzte Spielzeit. Und wenn man die Zahlen so sieht, dann muss man einfach sagen, naja, dann wird es jetzt auch Zeit, wirklich. Ich meine, er ist 39, da ist dann irgendwann auch die Zeit abgelaufen. Philipp Gustafsson mit 26, natürlich, eigentlich kommt er jetzt ins beste Torhüteralter. Dementsprechend auch da wieder die Hoffnung, dass er wieder so eine kleine Bounceback-Saison hat, zurückkommen kann. Ja, und dann habe ich ja eben schon erwähnt, Jesper Walstedt, der ist der Erstrundenpick gewesen, 2021, an Nummer 20 verpflichtet, gepickt damals. Er hat 3 Spiele gemacht letzte Saison, 3,01 der Gegentorschnitt, auch die Fangquote bei ihm unter 90%. Aber er hat in der AHL in Iowa gespielt, hat da 45 Spiele gemacht, die Zahlen waren in Ordnung und vielleicht wird es so sein, dass man ihn schon zu Anfang der Saison so ein bisschen mit ranführt und vielleicht ist es ja dann auch so, dass im Verlaufe der Saison Marc-André Fleury nochmal getauscht wird, dass sie ihn einfach nochmal abgeben. Weiß ich nicht, ob es dann ein Contender wird. Da muss man schauen, welcher Contender denn Fleury haben möchte. Wobei das Gehalt mit 2,5 Millionen ist jetzt nicht so besonders hoch. Man könnte dann ja auch noch sagen, okay, komm, wenn sie nochmal die Hälfte behalten, das ist wirklich sehr wenig. Und da ist dann ja vielleicht so ein bisschen auch die Möglichkeit für Minnesota nochmal vielleicht einen Draftpick irgendwie mitzunehmen. Das wäre ja auch nochmal was, wo sie dann vielleicht in der nächsten Saison sich ein Stück weit noch verbessern könnten. Tja, was kann man von den Minnesota Wild in der nächsten Spielzeit erwarten, wenn man sich die Division anschaut? Und das war schon das, was ich auch bei Chicago, St. Louis und Utah gesagt habe. Dann ist es im Grunde so, vorne hast du Dallas, Nashville, Colorado, dann vielleicht noch mit Abstrichen Winnipeg. Ja, und dann kommen irgendwann die anderen und die Frage ist halt, wann sie kommen und ob dann Minnesota vor Utah liegt und vor St. Louis, ja, vor Chicago sollten sie auf jeden Fall sein. Ansonsten ist das für mich auch wieder so ein bisschen eine Wundertüte, schwer einzuschätzen. Von John Hines halte ich persönlich als Coach auch nicht so besonders viel und dann kommt eben noch dieser Punkt, dass sie auf der Center-Position nicht besonders gut besetzt sind. Penalty-Killing war schlecht, die Torhüterleistungen im letzten Jahr waren unterdurchschnittlich. Und so richtig viel Hoffnung habe ich da nicht, auch weil sie ja in der Offseason jetzt nicht megamäßig viel gemacht haben. Also jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, sie haben die Probleme adressiert. Nochmal, und da wiederhole ich mich, haben sie diese 14 Millionen im nächsten Jahr zur Verfügung. Der Salary Cap wird auch nochmal ein Stück weit steigen. Dann sieht dieser Kader, denke ich, ganz anders aus. Dann kann Bill Guerin zum ersten Mal seit Jahren richtig umbauen, richtig was dann in seiner Mannschaft machen und ich glaube, dann ist es auch sehr wichtig, denn zum Beispiel der Vertrag von Kirill Kaprizov, der geht nur noch 2 Jahre und dann ist er Unrestricted Free Agent und das würde natürlich echt wehtun, wenn du dann ausgerechnet quasi in der Saison oder eine Saison später, wo du dann Kohle hast, wo du ihm vielleicht auch ein Supercenter hinstellen könntest, ihn verlierst, weil er sagt, nee, pass mal auf, Freunde, also ich habe hier jetzt jahrelang den Alleinunterhalter gespielt. Das war ganz nett, aber jetzt möchte ich mal irgendwo hin, wo das Team auch insgesamt besser besetzt ist. Also das wäre, glaube ich, so das Worst-Case-Szenario für die Minnesota Wild. Ansonsten, Playoffs würden mich sehr überraschen. Da muss dann auch in der Pacific irgendwie mitgespielt werden, dass sie irgendwie vielleicht als Fünfter noch mit reinrutschen können. Aber das kann ich mir aktuell schwer vorstellen. Und ich denke, Minnesota wird irgendwo Platz 5, Platz 6, Platz 7 in der Central landen. Das war meine Vorschau auf die Minnesota Wild. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert den Podcast, bewertet ihn, sagt es weiter. Und ihr wisst, in den Shownotes gibt es die Infos dazu, wenn ihr auch ein bisschen finanziell den Podcast unterstützen wollt. Da würde ich mich jedes Mal drüber freuen. Ja, und ansonsten natürlich wie immer die Bitte. Wir sind jetzt bei Team Nummer 16 von 32 beim Ranking her. Es kommen immer noch 15, also gerne Fragen zu den 15 Teams. Ihr wisst ja auch, welche da noch übrig bleiben. Dementsprechend könnt ihr dann eben auch gezielte Fragen stellen. Sehr, sehr gerne. Und dann kommen wir noch auf das Team, was es dann morgen bzw. in der nächsten Ausgabe geben wird. Das sind die Winnipeg Jets. Die waren tatsächlich in der letzten Saison in den Playoffs. Und damit geht es dann morgen weiter. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.